die drei größten Hebel. Also auf alle Fälle mein Lieblingshebel und auch einer, der wirklich, wirklich oft unterschätzt wird, ist der richtige Zu-Bett-Geh-Zeitpunkt. Also der richtige Zu-Bett-Geh-Zeitpunkt wird absolut unterschätzt, sowohl in der Paarsituation wie auch individuell. Der hat natürlich einmal mit meinem ganz normalen Verlauf Lerche-Eule zu tun oder Lerche-Eule-Taube, was für ein Chronotyp bin ich, aber nicht nur, sondern der hat damit zu tun, wie sehr höre ich auf meine innere Uhr, also auf meinen Takt. Dieses Vorverdauen der Gedanken, das sollten wir möglichst schon machen um 13 Uhr, 14 Uhr, also irgendwann in der Mittagspause. Und dann versuchen wir einfach, die Dinge, die uns bisher schon aufgefallen sind, was war gut, was war schlecht, wer hat mich geärgert, was ist morgen, schon vorzuverdauen, damit abends beim Einschlafen das nicht hochkommt. Oder bei Perfektionisten, die das dann auch noch runterdrücken, bis sie eingeschlafen sind, dass das dann praktisch nicht um 2.30 Uhr hochkommt und sagt, hallo, da bin ich. Also deswegen Vorverdauen der Gedanken, um dann praktisch besser einschlafen zu können, mit weniger im Kopf, und besser durchschlafen zu können, damit eben im 2.30 Uhr Spiel das nicht hochkommt.
Viele unterschätzen, wie viel Einfluss hochwertige Supplemente auf Energie, Regeneration und langfristige Gesundheit haben können. Ich nutze selbst Produkte von Brandel Nutrition, weil sie kompromisslos auf Qualität setzen. Wenn du es selbst testen willst, mit dem Code TOBI10 sparst du 10% bei deiner Bestellung. Den Link findest du in den Shownotes. Willkommen bei Berggesundheit, dem Podcast, der dir hilft, die perfekte Balance zu finden. Mit den richtigen Tools für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. In dieser Reise geht es um mehr als nur Biohacking. Es geht um Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und das Mysterium des Lebens. Entdecke, wie du Gesundheit und Langlebigkeit mit innerem Wachstum vereinen kannst. Der Weg zu einem erfüllten und gesunden Leben beginnt jetzt. Einen wunderschönen guten Morgen beim Berggesundheit Podcast. Der Schlafcoach Markus Kamps ist bei mir zu Gast und ich freue mich ja immer, wenn ich jemanden habe, der so ganz praktische Tipps vermitteln kann, wie sich das Leben schnell verbessert. Und da spielt der Schlaf natürlich eine sehr wesentliche Rolle. Von daher bin ich sehr froh, dass er da ist heute Morgen. Und Markus, die Frage, wie du geschlafen hast, interessiert mich natürlich, aber auch, wie du zum Thema Schlaf überhaupt in deinem Leben gekommen bist.
Ja, das ist schön, dass ich hier sein darf. Recht herzlichen Dank. Also mein Name ist Markus Kamps, ich bin Schlafcoach und eben auch Fachdozent für Bettwaren und wir begleiten sowohl Sportler, wir haben gerade einen gehabt, der ist bis zu Olympia gekommen, der ist zwar da nur als Eisschnellläufer 13. geworden, aber das war eine ganz tolle, spannende Zeit vorher und wir sind auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement unterwegs und machen da das Thema Schichtarbeit, Rhythmuskurve für Polizisten oder für eben andere Behörden. Und begleiten auch Unternehmen bei dem Prozess, Schlafen im Betrieb so ein bisschen zu integrieren. Und dann ist eben noch mein Fable, da komme ich auch her, ist meine Wurzel, nämlich aus der Bettenindustrie. Meine Eltern hatten 3 Bettenfachgeschäfte, ich bin mit Federn in den Haaren groß geworden und entweder man flüchtet oder man bleibt. In dem Fall bin ich geblieben und geflüchtet und dann irgendwann in der Industrie gelandet und habe dann aber gemerkt, die Matratzenindustrie redet nicht mit der Schlafforschung und die Schlafforschung redet nicht mit den Endkunden und die Endkunden wissen gar nichts über Schlaf oder über die vernetzten Zusammenhänge. Und dann habe ich mich eben vor 27 Jahren selbstständig gemacht und seitdem bin ich eben neutraler Schlafcoach für Schlaf und Bett. Mein Bruder sagt spaßeshalber immer, ich bin Berufskraftfahrer mit leicht beratender Tätigkeit, aber das ist halt, das bringt sich mit, dass man dann einfach auch viel unterwegs ist und wir sind in der ganzen Dachregion unterwegs. Mhm.
Das heißt, du schläfst in vielen unterschiedlichen Betten, also das Thema ne, Schlafsituation, konkrete Bettsituation, da wollten wir noch drauf zu sprechen kommen, finde ich ganz spannend. Aber auch, dass du wirklich dann so praktisch mit dem Bett eben arbeitest, als ja das, wo wir die meisten doch drin ihre Nacht verbringen. Vielleicht fangen wir an. Der Schlaf hat ja immer so ein bisschen was Nebulöses, Mysteriöses natürlich. Ne? Wir verlieren so die Kontrolle weitestgehend über unser Bewusstsein. Vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen mitnehmen, was passiert biologisch? Also wenn ich meinen Schlaftracker hier anhabe, dann sehe ich immer Leichtschlaf, dann sehe ich REM-Schlaf, dann sehe ich Tiefschlafphasen. Vielleicht nehmen wir uns mal ein bisschen mit, was passiert denn in der Nacht, wenn wir uns hinlegen?
Ja, also grundsätzlich sollten wir wirklich Schlaf als was Schönes empfinden und auch praktisch nichts Technisches. Wenn man es zu stark mit Sleep-Maxing sieht, dann hat man natürlich diesen Schlaferwartungsdruck. Und der Schlaferwartungsdruck, der macht dann sogar eher, dass der Schlaf nachher gestört ist. Aber wir schlafen eben vielleicht noch nicht ganz ein, wir zucken ein bisschen, wir haben Stressentladungen, wir rücken so ein bisschen zum Bettrand und haben dann eine etwas andere Einschlafphase. Wir werden ein bisschen ruhiger, unser Herz-Kreislauf-System senkt sich so ein bisschen und dann sind wir irgendwann im mitteltiefen Schlaf, dann nachher im Tiefschlaf. Im Tiefschlaf wird die körperliche Erholung gemacht, also Zellaufbau, Muskulatur, Stoffwechselregulierung, all das passiert dann. Und dann gibt es einen sprunghaften Anstieg und wir sind in der REM-Schlafphase. Und dort haben wir eben Konsolidierung von Gedankenkreisen und eben auch bestimmte Bewegungsabläufe. Also wer so super Skills sich einprägen will, der muss die Bewegungsabläufe speichern im Langzeitgedächtnis und das geht natürlich über die Traumschlafphase und das geht über die zweite Nachthälfte. Also wer schlecht durchschläft, der hat im Biohacking-Prinzip verloren, wenn er seine Skills nicht abspeichern kann. Das wäre da im Grunde genommen ganz wichtig. Ja, und dann geht das natürlich alles so in Wellen und nicht immer schläft jemand tief und nicht immer schläft jemand im Traumschlaf, sondern das wechselt sich ab. Und kein Mensch schläft immer tief, kein Mensch schläft immer durch, sondern wir brauchen unsere Wellen und Rhythmen. Und das passiert dann eben die ganze Nacht, bis wir morgens dann, wenn es alles wieder flacher wird, von unserem eigenen Cortisolspiegel wieder wach gemacht werden und dann praktisch hoffentlich erholt in den Tag starten. Wenn dann keine Ablenkungen da waren, wenn keine Geräusche da waren, wenn mir nicht zu kalt oder warm war, wenn mein Mindset vorher abgeschaltet war und wenn im Grunde genommen die Bettwaren auch gemütlich waren und ich mich aufs Bett gefreut habe und nicht so nach dem Motto, um Gottes Willen, da muss ich gleich wieder rein.
Ja, hast du ganz viele spannende Sachen angesprochen. In der REM-Schlafphase können wir die Motor-Skills verbessern, wenn wir jetzt, sage ich mal, einen Sport gemacht haben, in dem wir uns verbessern wollen über den Tag. Im REM-Schlaf, so habe ich gehört, passiert auch sowas wie so eine psychologische Reinigung, ja, so eine kleine Psychotherapie quasi. Würdest du das unterschreiben?
Ja, genau. Also wie heißt es so schön, das Training endet nicht im Gym, sondern im Bett. Und wir haben dann wirklich diesen Ablauf, dass wir emotional uns konsolidieren und wirklich auch dann diese Reinigung haben. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben sowohl im REM-Schlaf, aber auch im Tiefschlaf, gibt es ja neue Untersuchungen, auch von der St. Louis-Universität, gibt es praktisch sowas Ähnliches wie einen Reinigungsprozess für unser glymphatisches System. Also wir haben das lymphatische und das glymphatische System und da gibt es so kleine Tauproteine und so bestimmte Sachen, die abgebaut werden müssen, wenn man das vereinfacht darstellt. Tobias, jetzt nicht böse sein, aber denk mal eben an einen gekachelten Raum. Klar, du bist da, jetzt Toilette. Also im Grunde genommen ist das so ähnlich wie Spülen. Also das Gehirn muss gespült werden. Und wenn wir uns jetzt mal eine Toilette vorstellen und wir machen mal so 2 Wochen lang so genau, also voll, und du ziehst nicht ab. Hast du dieses Bild? Ja, hoffentlich hören jetzt alle auch gut zu.
Irgendwo ganz hinten, ja.
Und das ist jetzt im Grunde genommen das, was passieren würde, wenn wir unser glymphatisches System mit der Tiefschlafpumpe, also da werden andere Wellen ausgelöst, aber auch im Traumschlaf mit den gleichmäßigeren Waves. Wenn das dann praktisch nicht passiert, haben wir praktisch nicht dieses Abspülen oder nicht dieses Abarbeiten von diesen Tauproteinen. Und da weiß man heute, das kann also Parkinson, das kann Demenz, das kann praktisch viele Gehirnerkrankungen im schlimmsten Fall nachher sogar ja fördern, beziehungsweise wir könnten es positiv beeinflussen, indem man einfach für unser glymphatisches System eine gute Mixtur zwischen Tiefschlaf und Traumschlaf hätte.
Ja, das ist super spannend, auch wenn du es so erzählst. Du hast recht, das Tracken kann einen so ein bisschen jeck machen und auch tatsächlich so ein bisschen unter Druck setzen. Deswegen gucke ich mir das meistens so irgendwann um die Mittagszeit an, damit ich mich nicht so sehr prime damit. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich das Gefühl habe, Tiefschlaf ist zu kurz gekommen, dass ich mich eher körperlich ein bisschen groggy fühle. Und wenn der REM-Schlaf zu kurz gekommen ist, dass mir irgendwie so mental so ein bisschen die Kapazität fehlt. Lässt sich das mit der Schlafforschung in Einklang bringen, meine Beobachtung?
Ja, das passt genau. Tiefschlaf und Traumschlaf, wenn man es so vereinfacht. Erste Nachthälfte Tiefschlaf, körperliche Erholung. Zweite Nachthälfte nach der Stunde des Wolfs, nach 2:30 Uhr, ist dann praktisch Traumschlaf und alles, was wir da regulieren müssen. Interessant ist, dass manchmal eben die Leute, ich würde dir sogar empfehlen, guck auch nicht am Mittag, sondern guck mal nach 3, 4 Tagen oder nach einer Woche. Die Leute, die Schlafschwierigkeiten haben und uns gerade zuhören, die sollten den Tracker ein bisschen vorsichtig benutzen. Da gibt es auch einen Namen für Orthosomnie, also dass man diesen Schlaf und dieses Tracken und dieses praktisch Überkontrollieren, dass das dann manchmal sogar negativ ist für Leute mit Insomnien, also mit Ein- und Durchschlafstörungen. Die sollten die Tracker gar nicht so richtig benutzen. Aber man könnte ja auch nach 3 Tagen oder nach 4 Tagen einfach mal gucken und dann sogar dem handschriftlichen Protokoll, was ich parallel gemacht habe, vergleichen. Weil wenn ich zu früh hingucke, dann sagen Sportler immer, oh, dann bin ich für den ganzen Tag eben geprimed und habe dann einfach die negativen Gedanken und muss dann noch meinen Post machen und dann nachher noch schnell an die Startlinie und dann meine Leistung abrufen. Das ist natürlich blöd und deswegen vielleicht nach 3, 4 Tagen. Aber vielleicht mal so als Ratespiel für dich. Wie viel Prozent müsste ich denn, wenn alles mega gut läuft, Traumschlaf haben und wie viel Tiefschlaf und wie viel Restschlaf? Also wir haben 100%, weil die Tracker sagen ja manchmal gar nichts, sondern die haben dann irgendeine Nebelzahl, aber wenn wir das in Prozent machen, dann ist es meistens einfacher und greifbarer. Was sagst du denn? Was sind deine Werte? Oh, jetzt machen wir Outing.
Ja, gerne. Also ich weiß, eine Nacht war auf jeden Fall okay, wenn Tiefschlaf um eine Stunde ist und REM-Schlaf so alles über 1,5 Stunden, dann ist es okay. Wenn es richtig gut war, dann ist REM-Schlaf deutlich über 2 Stunden und Tiefschlaf so 1,20, 1,30. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt den
Wie lange
Leichtschlaf
schläfst du
dazu
denn?
rechne, eigentlich will ich 8 Stunden, aber es ist, und also 7 ist eigentlich die Regel. So 7, 7,15 ist so eigentlich meine Baseline und damit komme ich auch so gefühlt sehr energetisch durch den Tag. Also es reicht. Ich glaube, eine halbe Stunde mehr wäre hilfreich, aber das kriege ich aktuell nicht
Ich
hin.
würde sagen, eine Viertelstunde mehr, damit du bei 7,5 bist. Oder bei 9, also dass du auch in dieser, ich sag mal, Ronaldo-Welle 90 Minuten grob bleibst, weil viele schlafen dann ein kleines bisschen mehr oder viel mehr und sind gar nicht erholter und andere schlafen weniger und merken, oh, jetzt hat es doch gut geklappt. Nochmal zurück zu den Werten, hat ja mit der Gesamtschlaflänge zu tun und dem Verhältnis. Und das ist auch das, wie man manchmal Tiefschlafanteile verbessern kann, nämlich indem man nachher sogar Schlafrestriktion macht, also sogar den Schlaf verkürzt. Aber wir bleiben nochmal bei den absoluten Zahlen. Also grob, also wirklich grob, 23 bis 27% Tiefschlaf wären ideal. Also das ist unsere Superzahl. Das bedeutet, wenn wir jetzt wirklich 25% Tiefschlaf haben und Traumschlaf vielleicht jetzt auch knapp 23 bis 25%, also haben wir auch mal 25%, dann haben wir ein Viertel ist körperliche Erholung, ein Viertel ist geistige Erholung und 50% ist Gedönsschlaf, also alles da drumherum. Und das wäre praktisch das Ideale. Je nach Altersstruktur und je nach Trainingseffekt schwankt das aber. Aber das Schwierige ist, dass man wirklich seinen Schlaf mal anschauen muss, ist bei mir als erster Ankerpunkt vielleicht eher der Tiefschlaf niedriger als die absolute Wunschzahl oder ist es eher der Traumschlaf, der praktisch jetzt ein bisschen weniger ist? Wenn ich jetzt beim REM-Schlaf weniger habe, dann fehlt mir die geistige Konsolidierung, mir fehlen praktisch Bewegungsthemen und mir fehlt das emotionale Clearing und diese ganzen Themen. Wie kann ich das positiv beeinflussen? Durch die richtige Thermoregulation, durch Licht, durch Lärm, also dass ich das nicht habe natürlich, und dass ich ein bisschen darauf achte, wie liege ich, das Mindset, damit mein Kopfkino nicht noch hochgeht und eben, dass eben auch alles, was praktisch mit dem Umgebung, mit der Schlafumgebung passiert, wirklich harmonisch ist, damit ich besser durchschlafe. Wenn ich den Tiefschlaf optimieren will, dann ist der richtige Einschlafzeitpunkt entscheidend und wie ich mich fühle beim Zu-Bett-Gehen und wie der Schlafort vielleicht auch aussieht. Also nach dem Motto Rumpelkammer der Nation, um Gottes Willen, da will ich nicht rein, macht den Tiefschlafanteil und das schnelle Einschlafen nicht besser. Und deswegen als erstes vielleicht mal überlegen, wo ist denn jetzt mein Hauptankerpunkt, welchen Punkt will ich verbessern und was sind die Rahmenbedingungen dafür?
Ja, bevor du hast jetzt schon einige Lösungen angeschnitten. Bevor wir auf die Lösung kommen, Was sind so die größten Schlafprobleme? Also woran äußert sich das bei Leuten? Ist es mehr, dass sie nachts aufwachen, dass sie schlecht in den Schlaf finden? Hast du da so ein Gespür? Also ich bin mir sicher, du hast ein Gespür dafür, aber erzähl uns darüber gerne mehr.
Ja, also jeder, der praktisch jetzt mal sich selber überprüfen will, kann eben überlegen, gehe ich zur richtigen Uhrzeit zu Bett? Klappt das mit dem Einschlafen wirklich innerhalb von einem Zeitfenster von 10 bis 20 Minuten? Das ist die erste Frage, Einschlafen. Der zweite Faktor, Durchschlafen. Schlafe ich normal durch oder stehe ich mal auf, muss zur Toilette und lege mich wieder hin? Oder bin ich wirklich öfter wach, zum Beispiel um 2.30 Uhr, Kopfkinozeit? 4 Uhr, Hormonbalance. 5 Uhr, Atmung und Lunge. Habe ich da Ankerzeiten, die immer wieder die gleichen sind und wo ich aufwache? Ja, nein. Oder morgens komme ich nicht richtig aus dem Bett und drücke Schlummertaste 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal und dann hätte ich ja 6 mal 10 Minuten, da hätte ich eine ganze Stunde länger schlafen können. Und dann gucke ich zurück zum Bett und denke mir, verdammt nochmal, bin ich schon aufgestanden oder liege ich noch drin? Also die drei häufigsten Sachen, die passieren, sind falsch einschlafen und praktisch den Absprung nicht schaffen, blöd durchschlafen durch Rahmenbedingungen oder Mindset oder Hormonstruktur und eben aufwachen zur falschen Zeit.
Also was super spannend ist, was du jetzt gerade gesagt hast, mir gar nicht so klar war, dass die Zeit, also wenn man mit dem Durchschlafen Probleme hat und nachts quasi aufwacht, dass dann der Zeitpunkt, wo man aufwacht, einen Hinweis geben kann, wo man da ein Thema eventuell hat. Du sagtest zum Beispiel sowas wie Atmung, Lunge. Kannst du darauf vielleicht mal kurz eingehen, worauf das hindeuten könnte, wenn man, ich glaube 4.30 Uhr hast du gesagt oder so, ne? Wenn man da
genau, 5 Uhr. Also es gibt ja die TCM, also die Organuhr. Und ich sage es mal andersrum, wenn man im Urlaub ist, man ist zu Hause, man schläft bei Freunden, man schläft vielleicht im Hotel. Und immer und überall habe ich die gleichen Zeiten, wo ich dann praktisch wach werde. Dann kann das ja jetzt nicht mit dem Kopfkissen, mit der Matratze oder mit der Party oder mit was auch immer zu tun haben, sondern dann hat es wirklich mit meiner inneren Struktur zu tun und dann mit den wiederkehrenden Prozessen. Und dann kann man hinschauen. Und 4:30, 5 Uhr ist eben das Lungenthema. Das ist oftmals wirklich auch zu weiches Liegen als ganz einfacher Faktor. Also wir können das vormachen, ich weiß aber nicht, ob man uns dann auch sieht, aber wenn wir das so machen, mach mal eben, Tobias, die Hände über Kreuz und alle, die mitmachen wollen, würden jetzt den rechten Arm nach links und den linken Arm nach rechts machen, also vor der Brust verschränken und jetzt den Kopf nach vorne und jetzt mal tief atmen. Geht nicht. Also das nennt man den Trichterbrusteffekt, da wird es ja wirklich eng. Und immer wenn man ein zu weiches Bett hat, zum Beispiel ein Boxspringbett mit falschem Topper, eine zu weiche Matratze, Wasser, Gel, Luft und ich bin dann sowieso schon jemand, der mit Atmung zu tun hat, also Schnarcher, COPD, Long-Covid, vielleicht auch Allergien, Asthma, all diese Sachen. Wenn ich das dann habe und ich klappe noch ein, dann wird es halt noch doller und dann wache ich genau um diese Uhrzeit auf. Wenn du jetzt mal als Vergleichswert die Hände hinter den Rücken nimmst und einfach da mal durchschnaufst, bei dir sieht das direkt schon viel besser aus, bei mir ist das nicht so breit, aber da kriegst du vielleicht besser Luft. Und wenn man dann nicht den Kopf nach vorne nimmt, sondern einen Lattenrost hätte, den man ein bisschen hochstellen kann, dann habe ich ein ganz anderes Atemvolumen. Also hier spielt manchmal die Lagerung vom Rückenteil, die Festigkeit der Matratze eine große Rolle. Also hier Vorsicht, eher nicht zu weich und Lagerung vom Rückenteil leicht hochgestellt, aber Kopfkissen nicht gewinkelt und nicht das kurze Teil hält schnell, sondern das lange Teil 65 bis 72 Zentimeter. Das macht einfach Sinn.
Ja, super spannend. Auf die technischen Aspekte des Schlafes können wir gerne nochmal eingehen, aber ich würde vielleicht gerne mit dem Morgen beginnen, weil also Biohacker oder ja auch aus den akademischen Gefilden Leute wie Andrew Huberman beispielsweise sagen, dass guter Schlaf eigentlich schon am Morgen beginnt und meinen damit so ein bisschen das Lichtmanagement. Vielleicht kannst du darauf eingehen, was für eine Rolle das Licht auch über den Tag für den Schlaf dann spielt.
Ja, also die meinen sogar, nicht nur der Morgen beginnt schon bei dem Schlaf, sondern eigentlich der gesamte Tag macht die Nacht danach und der Tag beginnt dann praktisch wieder anders. Und Lichtmanagement, also Licht als Impulsgeber, ist ein sehr wichtiger Faktor als Zeitsignal sozusagen. Das ist ja die Sprache der Umwelt von den Zellen. Und dann habe ich einfach das als Taktgeberimpuls. Und der morgendliche Anker innerhalb der ersten 60 Minuten nach dem Aufstehen wird ja das mit dem blauen Licht, idealerweise mit Sonnenlicht gemacht. Also wenn ich zum Beispiel auch, ich bin bekennende Eule zum Beispiel. Also ich bin morgens gar nicht so super drauf, also unseren Termin hätten wir auch etwas später legen können. Dann ist das praktisch immer schwierig, wenn man praktisch da eben raus will. Dann würde natürlich eine Eule helfen, Wechselduschen, eine kleine Bewegungseinheit und zack, bumm, ans Tageslicht. Generell für jeden hilft aber das Tageslicht, weil wir brauchen ja so einen kleinen Impulsgeber für eben, um unser Melatonin zu resetten und wieder runterzufahren. Und Serotonin anzukurbeln, also Glückshormon. Und am liebsten wäre natürlich 10.000 Lux. Und wer praktisch in bestimmten Jahreszeiten Schwierigkeiten hat, kann auch mit einer Tageslichtlampe da helfen. Und abends dann natürlich für die Biohacker ganz wichtig, vielleicht eine, ich zeige das hier mal, eine Gelblichtbrille. Oder eben wirklich Filter benutzen oder dann Kristalllampe und alles wirklich dunkler machen, also Rotlichtlampen, um also die Zirbeldrüse so ein bisschen zu täuschen und dann einfach zu sagen, wir fahren jetzt runter. Und je krasser ich das mache, künstliches Licht und eben natürliches Licht, desto größer wird dieser Rhythmus und desto besser wird auch der Tiefschlafeffekt und das hilft dann. Also wir brauchen Licht als Taktgeber, möglichst viel ans Tageslicht gehen und abends eben blaues Licht reduzieren. Es gibt immer so einen Hype, wo es immer heißt, oh, böse, böse, blaues Licht am Abend. Ja, ist nicht so super, aber neue Untersuchungen zeigen auch, dass nur das blaue Licht am Abend nicht so ein großes Problem ist, wenn ich auch viel Tageslicht hatte. Mhm. Also am schlimmsten ist, wenn wir genau das Gegenteil machen, was praktisch wir als Neandertaler einfach so gelernt haben. Wir wollten eben draußen raus aus der Höhle und jagen, 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 hell, hell, hell und dann abends Höhle, Felsen davor, dunkel. Also wir machen es aber genau umgekehrt. Wir hocken den ganzen Tag in der Rumpelkammer der Nation, hängen vom Monitor, haben dann, wenn man das mal überprüft und auch testen will, jeder von euch hat ja vielleicht ein Handy, da gibt es so kostenlose Apps, Luxmeter, da kann man einfach mal die Helligkeit am eigenen Monitor prüfen. Bei mir sind es hier 200, 300 und ich habe hier noch zwei, drei andere Lampen noch dazu. Draußen wären es 16.000 bei einem Regentag oder eben 26.000 bei einem tollen Sonnentag und dann habe ich einen ganz anderen Steuerungseffekt. Und dann praktisch abends noch zusätzlich lange Fernseh gucken, lange am Handy bleiben und dann sogar noch die negativen Gefühlslage dabei haben und noch nicht mal einen Handyparkplatz benutzen. Also eigentlich wäre ideal, einen Handyparkplatz zu benutzen in der Küche, das da liegen lassen, einen mechanischen Wecker wieder zu haben oder hinterher durch Rhythmuskontrolle gar keinen Wecker mehr zu brauchen, weil man selber wach wird, das wäre das Ideale. Und dann aber gehen die Leute ans Handy am Abend und dann nach dem 17. Katzenvideo sagen sie, oh, ist schon 2.30 Uhr, ist aber blöd jetzt. Und dann bringe ich natürlich meinen ganzen Rhythmus durcheinander. Und das kann eben 30 bis 60 Minuten bei ganz normalen Leuten sein, aber bei sehr sensiblen, die mit der Stoffwechsellage, mit Hashimoto, mit irgendwelchen Schilddrüsenthematiken zu tun haben, kann das wirklich ganz stark in den Abend hineingehen und einen wirklich runterziehen. Deswegen tagsüber möglichst viel Licht, ganz möglichst dunkel und wer praktisch das nicht kann, weil er irgendwie schlechte technische Möglichkeiten hat, und wir beraten ja auch Schichtarbeiter, der einfachste Hack und die schnellste Lösung wäre Alufolie oder Teichfolie. Also wenn ich praktisch in den Baumarkt gehe und einfach mal gucke, wie kriege ich es schnell dunkel, dann ist eben Alufolie da reinkleben, hat auch eine Isolierwirkung, auch was Wärme angeht. Oder Teichfolie ist ein relativ schneller, einfacher Weg, um wirklich dunkel zu schlafen und um tagsüber dann eben auf Helligkeit zu gehen. Also das brauchen wir als Synchronität praktisch sozusagen.
Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Und vielleicht ist es ja auch schon eins von diesen Themen, auf das ich gerne kommen würde. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und der hat jetzt keine Riesenschlafprobleme, aber der ist über den Tag ein bisschen gerädert, der wacht vielleicht manchmal nachts auf und du kannst ihm nur drei Tipps mitgeben, wie er seinen Schlaf möglichst wieder in den Griff bekommt. Was wären die drei für dich größten Hebel?
Tja, die drei größten Hebel. Also auf alle Fälle mein Lieblingshebel und auch einer, der wirklich, wirklich oft unterschätzt wird, ist der richtige Zu-Bett-Geh-Zeitpunkt. Also der richtige Zu-Bett-Zeitpunkt wird absolut unterschätzt, sowohl in der Paarsituation wie auch individuell. Der hat natürlich einmal mit meinem ganz normalen Verlauf Lerche-Eule zu tun oder Lerche-Eule-Taube, was für ein Chronotyp bin ich. Aber nicht nur, sondern der hat damit zu tun, wie sehr höre ich auf meine innere Uhr, also auf meinen Takt. Die meisten lassen sich praktisch von ihrer Katze oder von den Haustieren, Mauzi-Mauzi oder vom Pudel, der zum Pinkeln raus muss, irgendwie beeinflussen oder am schlimmsten noch vom Partner. Und das wäre natürlich ganz fatal. Also wir spielen jetzt mal das Spiel. Man geht jetzt zu Bett. Alle Zuhörer werden ab morgen um die gleiche Zeit zu Bett gehen, Tobias, wie wir beide. Nämlich um M17.
M17?
Ja, du gehst ab morgen mit mir um M17. Du musst jetzt sagen, ja, Markus.
Ja, Markus, natürlich M17, klar.
M17. M17 steht für M, steht für Müdigkeit. Und 17 steht für, man hat eigentlich nur 17 Minuten Zeit, um zu Bett zu gehen. Sagen wir mal grob 20 Minuten. Die Wissenschaft sagt sogar manchmal, je nach Schlaflaborleiter, 20 bis 30 Minuten. Ich weiß aber aus der täglichen Praxis im Coaching, dass das viel zu lange ist. Die meisten Leute warten einfach zu lange und müssen dann die Spülmaschine noch leerräumen, die Kücheninsel noch abwischen, noch eine Mail schreiben, noch eine Folge Netflix zu Ende gucken, noch ein Katzenvideo mehr. Und dann bin ich über meinen Rhythmus drüber. Und dann lege ich mich zu Bett und denke mir, verdammt nochmal, ich war doch gerade müde, warum kann ich denn nicht einschlafen? Und dann habe ich einfach nur mein Fenster verpasst, was ja individuell sowieso sehr unterschiedlich ist. Und wenn ich dann mein Fenster verpasst habe, dann passiert was Doofes. Wenn ich relaxed bin und cool, dann sage ich, nicht schlimm, warte halt, schläfst du ein. Dann ist alles super. Wenn ich aber so jemand bin, der sich dann reinsteigert, insbesondere Perfektionisten, die dann so einen Schlaferwartungsdruck haben und dann liegen die da und dann wird es richtig wild und dann schütte ich Cortisol aus und Cortisol macht mich dann noch wacher und ich bin ja in diesem Fight-or-Flight-Modus, also Kampf, Flucht und Todstellen. Alle drei Sachen gibt es auch im Schlafzimmer, Kampf, Flucht und Todstellen, aber wir haben diesen Effekt der Spannung in uns und dann wird man noch empfindlicher für Licht, für Lärm, für Laut, für Leise, Druckschmerz, Wundschmerz, Seelenfrieden, Kriegssituation, buff, alles da. Und deswegen nochmal zurück, also M17, ich muss wieder lernen, Müdigkeit zu spüren. Und wenn ich Müdigkeit spüre, dann ab, zack, ins Bett, am besten vorher schon Zähne geputzt, vorher schon Bett fein gemacht, dann in die Kiste, Decke über die Füße und runterfahren. Und dann klappt das mit dem Einschlafen auch. Und wenn das nicht klappt, dann eben lieber aufstehen, insbesondere wenn ich Durchschlafprobleme habe und dann praktisch dem Bett einen neuen Versuch geben. Also wir machen mal ein Rechenbeispiel, wenn du um 22 Uhr müde bist, dann müsstest du um 22.20 Uhr zu Bett gehen. Oder dich um 22.30 Uhr oder 22.45 Uhr nicht aufregen. Wenn du das nicht kannst, warte lieber, bis die nächste Welle kommt, à la Ronaldo, 90 Minuten. Das heißt, das nächste Mal müde bist du dann um 23.30 Uhr. Damit du den Bus aber nicht verpasst, gehst du natürlich um 23.15 Uhr. Das heißt, 22.45 Uhr und 23.15 Uhr ist nur eine halbe Stunde Unterschied, aber es passiert was ganz anderes im Gehirn. Um 22.45 Uhr passiert, müde gewesen, hingelegt, ich kann nicht schlafen, mein Leben ist ein Steinbruch, warum immer ich, die Matratze ist schuld, mein Partner ist schuld, Weltfrieden, Stress. Oder 23.15 Uhr, müde gewesen, hingelegt, eingeschlafen, schlafen ist schön, morgen wieder, aufstehen, prima. So, also ich kann mir den Schlaf selber versauen. Oder ich kann es eben nutzen und meinen Rhythmus nutzen. Es gibt nur ein Problem. Als Single klappt das besser. Also wenn man jetzt in der Partnerschaft sehr unterschiedlich tickt, also Lerche und Eule, dann wäre das eine tolle Kombination natürlich für Kinder und für alle anderen Sachen, wenn man unterschiedlich taktet. Aber für das eigene Rhythmus und Schlafgefühl ist es natürlich ein bisschen blöd. Da muss ich mehr Respekt für den anderen haben. Aber am schlimmsten wäre eben, wenn die Lerche, also der Frühmensch, dann sagt, Schatz, hab dich lieb, mach mal Fernseher an, ich bin da, wir gucken noch was oder lesen noch was. So, und deswegen müssen alle Lerchen, also Frühmenschen, müssen aufpassen, dass sie nicht auf der Couch einschlafen oder auf dem Sessel, weil dann speichert mein Gehirn, Sofa schlafen toll, Bett, Wachen, blöd. Und dann wird einfach der Rhythmus immer mehr durcheinander kommen und ich werde immer mehr gegen meine innere Uhr arbeiten und habe es immer schwerer, den Absprung zu schaffen und dann verliere ich das Müdigkeitsgefühl. Manche sind dann entweder dauermüde, das ist dann Eisenmangel oder irgendwelche Schilddrüsenthematiken oder Vitaminthemen. Aber es gibt eben auch Leute, die spüren gar nicht mehr, ob sie müde sind oder nicht, weil die verlernt haben, wo mein Rhythmus ist. Und das ist eben, wenn ich sehr oft auf der Couch einschlafe und dem Sofamonster nachgebe. Wenn ich dann aber sogar in der Partnerschaft jemanden habe, der Eule ist, also die Eulen müssen aufpassen, dass sie als Partner keine militante Lerche haben, weil die militanten Lerchen sagen dann, Schatz, ich bin müde, wir gehen zu Bett, jetzt. Und wenn ich dann dominiert werde, können sogar Eulen leiden, weil dann kriegt man Angstzustände, Depressionen, Gemütsschwankungen, alles nur, weil der andere mir sagt, wann ich zu Bett gehen muss und das gar nicht zu mir passt. Und dann wird das Gedankenkarussell viel, viel größer. Also mein Lieblingshack ist, geh zu Bett, wenn du müde bist, warte bis zu 20 Minuten oder geh gar nicht erst zu Bett, verkürze lieber deinen Schlaf und warte, bis der nächste Bus kommt. Also immer diese Bushaltestelle und den Kamms vor Augen halten, so nach dem Motto, irgendwann kommt der schon. Und dann kann man lieber manchmal eine spätere Busverbindung nehmen, aber ich komme an, anstatt ich draußen an der Bushaltestelle warte und irgendwie überfallen werde oder praktisch dem Bus hinterher renne und einfach gar nicht mehr zum Ziel komme. Das ist so dieses Bild, was man mitnehmen sollte.
Also vor allen Dingen diesen Rhythmus zu nutzen, ne? Und Rhythmus, da würde ich jetzt nicht nur die Zeit mit reinnehmen, sondern auch den Schlafort tatsächlich, ne? Also dass mein ganzes System weiß, okay, im Bett wird geschlafen.
Schlafen.
Ne? Genau, über das andere reden wir jetzt hier nicht, aber geschlafen und nicht im Wohnzimmer eben beim Fernsehen einschlafen, ganz schlecht. Und dieses Stress rausnehmen, was du gesagt hast. Also wenn es nicht klappt, nicht groß aufregen, ne? Im Zweifel, wenn du eine bestimmte Zeit durch hast, nochmal aufstehen und auf den nächsten Bus warten. Das war ein sehr schönes Bild, was du da aufgemacht hast. Einen Hebel hast du noch, also Stress raus und Rhythmus, habe ich jetzt gehört. Was kommt noch?
Ja, nochmal ganz kurz dazu mit dem sich das bewusst machen, mit dem, dass man sich dann auch nicht reinsteigert. Also man sollte einfach überlegen, jeder von uns hat doch schon mal gemerkt, dass er irgendwann mal kürzer geschlafen hat und sich besser gefühlt hat. Und hat gedacht, Mensch, ich habe versucht, vor der Prüfung extra zu schlafen, hat nicht geklappt. Und an einem anderen Tag bin ich irgendwie aus Versehen mal später zu Bett gegangen und morgens bin ich aufgestanden und gedacht, boah, war super. Also deswegen sich vielleicht die Erinnerung nochmal nutzbar machen und sagen, man kann auch mit weniger Schlaf richtig toll erholt sein. Und die Sportler rechnen ja eh den Wochenschlaf und nicht den einzelnen Tag. Und deswegen bin ich auch dafür, eben nicht den einzelnen Tag morgens schon zu begutachten, sondern eher am Wochenende mal zu schauen, wie war denn eigentlich meine Routine? Passt das denn eigentlich auch zu meinem Eindruck oder passt das zu meinem handschriftlichen Protokoll? Also ich wäre da eher für die Wochenvariante oder die 3-Tage-Variante und nicht für die tägliche Kontrolle. Also das war der Einschlafzeitpunkt wirklich nach Chronotyp, der Einschlafzeitpunkt nach meinem Rhythmus, nicht nach dem Partner. Und wenn ich unterschiedlich takte, dann so respektvoll sagen, geh du eher zu Bett, ich komme später und dann den anderen auch nicht wach machen. Wenn das nicht geht, dann eben getrennte Schlafzimmer und dann wirklich auch darauf achten, dass man den Rhythmus pflegt, sowohl was Dunkelheit angeht, wie auch was praktisch alle anderen Faktoren angeht. Und spannend wird das, sobald man schlaferwachsen wird. Also man sagt, unter 45 bis 50 ist man eher ein Schlafkind. Und über 45, über 50, yippie, da bin ich schon.
Ja, über 45 auch schon, ja.
Wird man schlaferwachsen. Und das bedeutet Schlafkind, die sagen dann auch zum Partner gerne mal, ja, okay, dann lies halt noch was. Ja, dann mach das Licht halt an. Ja, dann nehmen wir halt eine Matratze. Ja, okay, muss nicht Daune sein. Ah ja, dann gehe ich halt mit dir zu Bett. Irgendwann wird man schlaferwachsen, also über 45, über 55, sagt man irgendwann, nee, ich Fenster zu. Nein, ich warme Decke. Nein, andere Matratze, bitte hart. Nein, ich anders, ich gehe später. So, also irgendwann merkt man, dass das nicht mehr so gut klappt, weil wir auch etwas sensibler werden, auch aufgrund der ganzen hormonellen Veränderung. Und dann sollte man einfach mehr Augenschein auf praktisch die inneren Faktoren legen und auf die eigene Rhythmik und auf den eigenen, ich sag mal, Impuls. Also das wäre dann nochmal wichtig als Abschluss. So, was hatten wir noch? Wir hatten Durchschlafen. Nehmen wir einfach jetzt mal, weil wir 5 Uhr mit der Lunge schon besprochen hatten, nehmen wir jetzt einfach mal das 2.30 Uhr Thema, was eigentlich ganz viele betrifft. 2.30 Uhr ist diese Kopfkinozeit. Also da klopft von innen an die Schädelplatte unser Gehirn und sagt, hallo, da bin ich. Zellen sind erneuert, Testosteron ist ausgeschüttet, Immunregulierung war, aber wir beide müssen reden, heute ist viel passiert. Also immer, wenn ich praktisch diese Zeit nicht mit so viel Gedankenkarussell verbringen möchte, muss man oder sollte man vorher anfangen mit dem Schlaf. Also nicht schlafen, also nicht Powernap kann man auch machen, aber wir müssen Vorverdauen der Gedanken. Dieses Vorverdauen der Gedanken, das sollten wir möglichst schon machen um 13 Uhr, 14 Uhr, also irgendwann in der Mittagspause. Und dann versuchen wir einfach, die Dinge, die uns bisher schon aufgefallen sind, was war gut, was war schlecht, wer hat mich geärgert, was ist morgen, schon vorzuverdauen, damit abends beim Einschlafen das nicht hochkommt. Oder bei Perfektionisten, die das dann auch noch runterdrücken, bis sie eingeschlafen sind, dass das dann praktisch nicht um 2.30 Uhr hochkommt und sagt, hallo, da bin ich. Also deswegen Vorverdauen der Gedanken, um dann praktisch besser einschlafen zu können, mit weniger im Kopf, und besser durchschlafen zu können, damit eben im 2.30 Uhr Spiel das nicht hochkommt. Tobias, warum kommt das immer ausgerechnet zwischen 2 und 3 hoch? Was denkst du?
Weil dann der Tiefschlaf durch ist und dann die Psyche aktiv wird, so vielleicht? Könnte das sein?
Genau, also der Tiefschlaf wird flacher, absolut richtig. Und von den Hormonen, was ist da gerade aktiv und was ist inaktiv?
Also das Wachstumshormon müsste das schon raus sein, wenn ich das, glaube ich, richtig im Kopf
habe. Genau, Wachstumshormon für Biohacker immer total wichtig und auch Testosteron und HGH. Das ist natürlich beim Tiefschlaf vor Mitternacht oder teilweise danach. Und das hat ja, wie heißt das schön, das ist eine natürliche Anabolika-Spritze für den Biohacker. Aber dieses Tiefschlafsmodell war schon, das wird immer flacher, immer flacher.
Also und Melatonin 32, vielleicht noch, ja, spielt eine große Rolle.
Genau, Serotonin und Melatonin. Also Serotonin hat dann den Tiefpunkt, also wir sind vom Glückshormon ganz weit im Keller, was halt doof ist. Und Melatonin wäre jetzt ganz weit oben. Wenn wir schlafen, wäre das toll. Aber wenn wir da wach werden, ist halt Grübelhormon nicht so toll, sondern dann wird eben alles doppelt so schlimm empfunden. Deswegen sagen auch manche Leute, wenn sie dann wach werden, oh, mein Leben ist ein Steinbruch. In Wirklichkeit ist das, wenn ich dann morgens überlege, war doch gar nicht so schlimm. Aber da um die Uhrzeit ist es halt am größten. Das muss man halt wissen, dass alles zwischen 2 und 3 Uhr automatisch dreimal so doll und dreimal so schlimm ist wie in Wirklichkeit. Und das liegt eben an unserem Hormoncocktail, den wir da gerade eben haben. Und normalerweise sollten wir da durchschlafen. Wenn aber unser Melatoninspiegel schlechter ist, weil vielleicht auch unsere Lichtrhythmik nicht so toll ist oder weil die Ernährungsbasis nicht so gut ist oder weil wir das Gedankenkarussell nicht abgeschaltet haben und dann jemand klopft und sagt, hallo, da bin ich, dann haben wir eher die Durchschlafproblematik um 2.30 Uhr. Also das heißt, man kann was machen, indem man den richtigen Einschlafzeitpunkt wählt. Das ist förderlich fürs Durchschlafen um 2.30 Uhr. Man kann was machen, indem man Gedankenhygiene betreibt. Schreibt auf 3 Dinge, die gut waren, 3 Dinge, die schlecht waren, 3 Dinge, die ich am nächsten Tag erledigen will. Und das möglichst um 13 Uhr oder um 13 und 18 Uhr oder um 13, 18 Uhr und beim Zu-Bett-Gehen, je nachdem, wie groß die Baustelle ist. Und dann werden die Emotionen vorverdaut. Mittlerweile bin ich auch ein Fan, obwohl man eigentlich ja das Handy auf den Parkplatz bringen sollte, gar nicht im Schlafzimmer haben sollte, aber wenn ich praktisch das nicht anders hinkriege, dann macht Sprachnotizen. Weil das Tolle an Sprachnotizen ist, du weißt es, Tobias, was ist das Beste an Sprachnotizen?
Ja, wahrscheinlich, dass man es nochmal, also schreiben ist ja auch ein Weg, das die Gedanken rauszubringen, aber durch das Sprechen, könnte ich mir vorstellen, suggeriert man, dass man es geteilt hat, auch vielleicht auch irgendwie, ne? Und das ist nochmal wertvoller.
Ja, das als Schreiben ist in der Regel wertvoller fürs Gehirn und fürs Speichern, aber das Sprechen ist am geilsten, weil dann hörst du deine Stimme und die ist richtig scheiße. weil du magst dich selber nicht hören. Und weil man sich selber nicht hören mag, kriegst du auch mit, wie du es gesagt hast. Und dann denkst du, was, das hat mich aufgeregt, das ist ja das Gleiche wie letzten Mittwoch, schon wieder. Und dann kannst du einfach selbstkritischer in die Reflexion gehen, als wenn du das nur aufschreibst. Und deswegen ist das manchmal eine ganz wertvolle Sache, die man dann auch da benutzen kann, um vorzuverdauen. Aber wichtig ist, die Emotionalität, alle Gedanken halt vorverdauen, egal ob jetzt per Tagebuch, per Mini-Tagebuch, per Sprachnotiz oder einfach per normalen Journaling nur die positiven Sachen aufschreiben, geht auch. Aber wichtig ist Vorverdauen der Gedanken, damit das Durchschlafen besser klappt.
Also die Psychohygiene quasi schon dann abends mit dem Runterkommen am besten einleiten und dem Ganzen ein bisschen Raum geben, ne? To-Do-Listen vielleicht irgendwie sich rausschreiben, damit man die nicht durchrattern muss. Dankbarkeitstagebuch finde ich eine ganz wertvolle Sache, was du sagst. Ja. Vielleicht auch eine Sache, die nicht gut gelaufen ist am Tag, die kann man ja auch schon mal so ein bisschen denken und vielleicht kommt man in dem Modus ja auch noch drauf, dass das vielleicht gar nicht so schlimm war, ne? Ich fand das total spannend, was du gesagt hast, dass wir hormonell dann so gepolt sind, wenn wir um diese 2.30 Uhr aufwachen, dass wir dann die Dinge auch betont negativ tatsächlich erleben und beschreiben. Das war mir bis jetzt noch nicht so klar. Ja, okay, die größten Hebel. Also damit hättest du drei Hebel.
Ganz kurz noch, du hast die To-Do-Liste angesprochen. Also bei der To-Do-Liste ist ja das Problem, die ist ja größer als der Amazonas. Also die ist ja super lang. Und ich habe letztens von einem Kollegen noch was Schönes gehört und das ist wirklich eine tolle Sache, nämlich aus der To-Do-Liste zwei Listen zu bauen. Nämlich eine Not-To-Do-Liste und die To-Do-Liste. Mhm. Also, weil die To-Do-Liste hat meistens Sachen drin, die schon auch 2-3 Monate alt sind und die schleppt man dann einfach noch mit. Und man weiß ganz genau, in den nächsten 3 Monaten mache ich das eh nicht.
Oder so, Prozesse, die einfach nicht so schnell abzuschließen sind, ne?
Genau, oder auch sowas. Und die packt man ab morgen in eine neue Liste und die heißt dann eben Not To Do. Du hast ein gutes Gefühl, du weißt ganz genau, die mache ich eh nicht. Aber ich habe sie nicht vergessen, weil man hat so ein gutes Gefühl, ich habe sie aufgehoben. Und das ist genauso wie die Klamotten im Kleiderschrank, die man nicht mehr anzieht, die dann einen grünen oder einen orangen Punkt kriegen. Aber hier bist du praktisch schon mal etwas sauberer und deine andere Liste wird wieder übersichtlicher. Mhm. Jetzt kannst du natürlich nicht 6 Not-To-Do-Listen führen, aber grundsätzlich, der erste Schritt wäre nochmal durchgehen, filtern und dann vielleicht wirklich sagen, nein, das ist jetzt die Liste, was ich in den nächsten 3 Monaten eh nicht abschließe oder in den nächsten 6 Monaten. Und da kommt das praktisch rein. Und dann ist es aber nicht weg und der große Urlaub oder das praktische Umbauen vom Garten oder das Carport neu streichen und aufbauen, das ist dann halt auf der anderen Liste.
Das ist ein guter Tipp, das werde ich auf jeden Fall versuchen, denn ich habe auch ein Problem mit einer sehr, sehr großen und langen To-Do-Liste. Das ist schon mal gut. Ich hätte Lust, mit dir was zu machen. Das ist so ein Rapid-Fire-Format, weil es ja so viele Biohacks gibt, die ständig aufplöppen und diskutiert werden, dass du vielleicht nur in 2-3 Sätzen mir was zu diesem spezifischen Biohack sagst. Hättest du auch Lust drauf?
Oh, da weiß ich gar nicht, ob ich da gut genug bin, aber ich gebe mich jeder Sache hin, klar.
Das klingt super. Okay, ich nenne die und du kannst einfach kurz drauf losschießen. Magnesium.
Ja, unbedingt brauchen wir, ist ein ganz wichtiger Faktor. Dann aber auf die Bioverfügbarkeit gucken und dass wir es annehmen. Viele, die Durchschlafprobleme haben, denen ist nicht bewusst, dass wir eben Hammer und Nägel brauchen, auch für den Umwandlungsprozess. Und da ist eben Magnesium, aber auch Zink sind ganz wichtige Hebel.
Mhm. Melatonin.
Ja, macht gar keinen Sinn unter 35, wenn praktisch das nicht zur richtigen Zeit genutzt wird. Hat einen sehr großen Placebo-Effekt, besonders als Gummibärchen und Gedöns. Kann man aber machen, wenn man mit Jetlag oder mit Schichtarbeit zu tun hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich bin eher dafür, die normale Ernährung und die essentiellen Aminosäuren und L-Tryptophan als Grundbaustein zu verstehen und dann einfach zur richtigen Zeit zu Bett zu gehen und den Biorhythmus zu nutzen. Lieber. Und generell kann man aber phasenweise das benutzen, wenn es Schwierigkeiten macht, dann aber als Spray, weil es von der Mundschleimhaut schneller aufgenommen wird und dann auch bestimmte Qualitäten überprüfen.
Mhm. Blue-Lichtblocker.
Ja, gerne. Die Brillen haben aber sehr große Unterscheidungen. Wir haben für die Schichtarbeiter mit Uvex eine eigene Brille erfunden, die wirklich komplett wegnimmt. Oder man kann natürlich auch Blaulicht, auch Sachen nutzen, die wach machen. Es gibt auch Brillen, die dann für den Morgen gebaut sind und die dann mit kleinen Lampen arbeiten und die innere Uhr wirklich beeinflussen können. Also in beide Richtungen arbeiten, blaues Licht und gelbes Licht, also mit Filtern arbeiten oder mit Aktivität. Also Tageslichtlampe in Kombination mit Abdunkeln, um den Rhythmus zu schärfen, macht sehr viel Sinn.
Dann der Aura-Ring oder andere Schlaftracker?
Also für das Thema Schnarchen sind andere Ringe besser. Es gab jetzt auf den neuen Technikmessen also auch 6 bis 8 verschiedene Ringe, die man benutzen kann. Ring ist immer angenehm, weil es eben keine große Uhr ist, aber es gibt auch tolle Uhren, die vieles können. Tracking ja, aber nie alleine, sondern am besten parallel mit einem Schlafprotokoll. Und Ergebnisverwertung ist wichtiger als das Tracking. Die Daten müssen nicht unbedingt stimmen, aber die Abweichungen über jeden Tag, die kann ich ja für mich nutzen. Und deswegen ist eine Kontrolle über ein Tracking gut. Ich muss es aber praktisch nicht überanspruchen und muss aufpassen, dass ich dann einfach mich nicht verrückt mache. Gerade Leute mit Einschlafstörungen, die gucken immer drauf und sagen, 17% Tiefschlaf, was hast du? Und wenn ich dann mit 2 Leuten in der Gruppe bin und der hat die gleiche Uhr, dann mache ich mich selber verrückt. Kontrolliert, um den Prozess zu optimieren, parallel mit einem Schlafprotokoll gut, als reines Sleep-Maxing und ich kill meinen Schlaf schlecht.
Das Mouth-Tape.
Ja, das kann sogar einen positiven Effekt haben auf bestimmte Prozesse von der Atmung und vom Tiefschlaf, aber nicht, wenn ich eine Nasenscheidewand habe, die eh schon Schwierigkeiten hat mit Luftkriegen und nicht, wenn ich mit Schlafapnoe zu tun habe. Weil dann ist, wenn ich durch die Nase keine Luft kriege, den Mund zu kleben, keine gute Idee. Also erster Schritt wäre, wie ist mein Nasendurchlass, und dann sogar der einfachste Trick, abends duschen, nicht morgens, um wirklich die Nasenatmung zu verbessern. Dann Nasenflügelheber benutzen oder Dinge in der Nase ist immer besser wie Kleber von außen. Und Mouth-Taping kann man machen, machen viele Sportler auch, ja.
Okay, dann kommen wir zum Punkt, den du auch schon mal ein bisschen angedeutet hattest, das Temperaturmanagement. Darfst du ruhig ein bisschen länger drauf eingehen?
Ja, also wir haben ja verschiedene Bedürfnisse und Thermoregulation kennt jeder. Wenn uns zu warm wird, haben wir einmal Vaskoelastizität, das ist also die Fließgeschwindigkeit des Blutes, dann Pilomotorik, das ist so ein bisschen die Haare richten sich auf, aber auch unsere Wärmeregulierung über Schwitzen oder Nicht-Schwitzen, und da spielt es natürlich eine große Rolle auch, wie ist es im Schlafraum und welche Bettwaren haben wir. Der größte Fehler, der gemacht wird, ist eben teilweise mit offenem Fenster zu schlafen. Insbesondere, wenn ich ein bisschen sensibler Schläfer bin. Also mit anderen Worten, wir haben an der Nasenspitze, am Kinnunterbau, am Bauch bzw. an der Brust haben wir sogenannte Kälterezeptoren. Und diese Kälterezeptoren machen nichts anderes, wie die ganze Zeit zu fühlen, wie warm und wie kalt ist meine Umgebungsluft. Und das ist wie so ein Heizfühler von einer Heizungsanlage draußen am Haus. Und wenn ich jetzt das Fenster aufmache und ich liege ein bisschen im Zugluft, also ich bin nicht weit genug weg und ich bin auch ein bisschen zugluftempfindlich, dann kriegt der Körper jetzt einen Kälteimpuls, also einen Kältereiz. Und dann sagt der Körper, oh, huh, mir ist aber kalt. Mach mal deine Heizung an. Und dann geht's los. Je nach Stoffwechsellage und je nach Muskulatur fängt jetzt an, der Körper gegen zu regulieren. Also das heißt, Decke auf, Decke zu. Körper macht warm und dann ist auf einmal die Decke viel zu warm. Und dann Decke auf, Decke zu, Fuß raus, Fuß rein, nass geschwitzt. Oh, mach bloß das Fenster auf. Zack, geht's weiter. Und dann verspannt die Muskulatur und dann kriege ich Nackenschmerzen. Und dann sagen die meisten, oh, ich brauche ein neues Kopfkissen. Nein, du hast ja wahrscheinlich die falsche Bettdecke. Oder nein, du lüftest am Abend falsch. Oder nein, du liegst zu nah am Fenster und kriegst Zugluft ab und regulierst gegen. Das heißt, in der Regel spielt natürlich die richtige Bettdecke eine Rolle. Und da ist eben keine Daunendecke, weil Daune macht schön warm, aber kann einfach relativ wenig Feuchte aufnehmen und ist dann praktisch auch nicht gut von der Regulierung. Also dann nehmen wir eben Kamelhaar, Alpaka oder eben vielleicht auch Sachen aus der Sportbekleidung, zweilagige Birke oder Tencel. Das kann eben 20%, 30%, 40% des Eigengewichtes an Feuchte aufnehmen, ohne sich nass anzufühlen. Und reguliert dann einfach besser. Und deswegen kann man das machen. Und wir hatten mit einem Biohacker zu tun, der wollte die letzten Prozente rausholen, weil der auch Apnoe-Taucher ist und relativ bekannt. Und dann hat er gesagt, was kann ich denn noch machen? Und dann waren wir bei ihm und der hat dann nachher noch ein Gelkissen gekriegt, was am Kopf noch ein bisschen kühler war. Und noch Eukalyptus-Bettwäsche, weil die auch relativ kühl an der Oberfläche ist. Also man kann mit so ein paar Sachen dann natürlich noch was rausholen, um dieses Kühlen noch zu verstärken. Und das ist ja auch ein Mechanismus für das ganze thermale Manipulationsregulatorium. Manche benutzen auch Chili-Pads oder versuchen andere technische Tricks, um die Körperkerntemperatur künstlich zu senken. Aber das hilft natürlich schneller in den Tiefschlaf zu kommen und verlängert dann praktisch auch die, diesen ganzen Regulations- und Regenerationsprozess. Also das kann man machen. Wir brauchen einen Kältereiz, um überhaupt in den Schlaf reinzukommen und dann auch in den Tiefschlaf. Deswegen ist dieses Wechselspiel und dieses Schlafauslösende, dass wir auch ein bisschen diesen Absturz von der Temperatur brauchen, der ist wirklich wichtig.
Das kann ich bestätigen. Also manchmal hat man ja, also ich gehe in Campen und da hat man ja manchmal eben dann den Schlafsack nicht so optimal gewählt. Der ist ein bisschen eigentlich zu kühl für die Temperaturen. Und das fühlt sich manchmal nicht so an, weil es nachts so ein bisschen kalt ist, aber die Erholungswerte sind meist sehr, sehr gut. Das heißt, meine Atemfrequenz, die ist so bei 11, 12 die Minute, die geht dann nochmal eher so auf 9 runter oder so und man kommt wirklich auch sehr lange in diesen Tiefschlaf rein. Das ist ganz interessant zu beobachten, finde ich.
Ja, das kann wirklich an diesem Effekt liegen und das zeigt ja auch, dass wir, es gibt sogar so Camps wirklich in der Natur, die zeigen, dass man dann wieder in die Synchronität kommt, auch mit hell-dunkel und dass man dann auch wieder Temperatur wahrnimmt und auch die Haut mit der Fühligkeit eben wieder in Einklang kommt. Also das ist ein toller Prozess, also super.
Ja. Wo wir bei Natur sind, da kommt mir spontane Frage. Auch wieder im Campingurlaub, egal wie stressig die Anreise war, wie blöd das Zelt aufbauen war, die erste Nacht, die ich dann wirklich auf dem Boden schlafe, da ist so, schießt meine Herzratenvariabilität, ja dieser HRV-Wert, der schießt immer durch die Decke. In dieser ersten Nacht, wo ich auf dem Boden schlafe, hast du da Erfahrung mit? Was hältst du von diesem Grounding? Gibt es Matratzen, die man grounden kann?
Also grundsätzlich gibt es oft einen First-Night-Effekt, egal ob ich im Hotel schlafe oder irgendwo anders. Also man ist so ein bisschen wie so ein frisiertes Moped, was dann praktisch auf Regulation geht. Und HRV, also Herzratenvariabilitätsmessung, ist ein Trend und wird ja auch beim Biohacking gemacht. Wenn ich Kälte und Dunkelheit beides mache und verbessere, dann haben wir meistens auch gezielt bessere HRV-Werte. Und das steigt dann in der Belastbarkeit für den nächsten Tag, bin ich dann auch erhöhter belastbar. Und deswegen ist das dann positiv, weil ich dann einfach mit Sympathikus, Parasympathikus gut gespielt habe. Also grundsätzlich, ich wäre jetzt kein Fan davon, möglichst hart und unbequem zu liegen, also für mich unbequem, weil wenn man einfach mal ein gutes Bettsystem gewohnt war, dann sieht man, dass da auch wirklich einiges rausgeholt werden kann. Und dann würde ich aber immer ein bisschen darauf achten, Becken und Schulter im Verhältnis zu sehen. Je nachdem, wie trainiert jemand ist, ist das Schlimmste, dass die Schulter dann einfach so bockig liegt, dass ich dann die Halswirbelsäule verbiege und dann gibt es morgens bei C6, also sechster Halswirbel, die Schwierigkeiten und dann kommt dann oft Spannungskopfschmerz und alles Mögliche. Also wer hart liegen will, gerne, aber packt dir dann einfach zwei Wolldecken teilweise unter das Becken. Weil du kannst ja die Schulter nicht weicher machen oder du gräbst dir ein Loch unter der Isomatte und machst dann praktisch so eine automatische Schulterabsenkung. Wenn das nicht klappt, mach einfach das Becken höher, also aufbocken vom Becken macht automatisch die Schulterentlastung. Das haben wir auch für Schwimmer, die ja wirklich so ein Kreuz haben, haben wir so ein kleines, ich sag mal, Hilfskissen gebaut, was die mitnehmen können auf Reisen, was nur praktisch unter das Becken geschoben wird, damit das Becken höher kommt, damit geht automatisch die Schulter runter. Also man kann sich schon helfen, auch wenn man unterwegs ist, egal ob beim Campen oder im Hotel. Man muss nur das Grundprinzip so ein bisschen verstehen. Mhm. Und im Hotel vielleicht noch da als kurzer Hack fürs Unterwegssein, obwohl das, ja klar, Biohacking draußen ist natürlich einfacher, aber beim normalen Hotel meine Empfehlung, immer ein Doppelzimmer nehmen, egal ob ich alleine reise oder nicht. Und dann nimmt man immer das Bett, was vom Fernseher am weitesten weg ist. Weil das, was am Fernseher am nächsten dran ist, ist am meisten durchgelegen. Du nimmst aber bewusst die festere Variante. Und auf die feste Variante, wenn man da ein bisschen softy ist, kann man die zweite Bettdecke oben drauflegen. Dann ist es von oben weich und von unten fest. Und dann nehme ich noch mein eigenes Kissen mit, weil mit dem eigenen Kissen kann man in der Fremde am besten immer schlafen, weil man so eine Art Remember-Effekt hat, so einen Erinnerungseffekt vom Duft. Und dann kann ich in der Fremde einfach super schnell einschlafen.
Das sind auf jeden Fall super praktikable Tipps. Also werde ich mir auf jeden Fall merken. Die Geschichte mit dem Bett und den Schlafpositionen haben wir jetzt so ein bisschen implizit angedeutet. Es gibt ja immer mehr so Hightech-Betten, die dann tatsächlich auch nachts die Position leicht verändern und anpassen, wenn sie irgendwie merken, da ist Schnarchen im Spiel oder so. Was hältst du von diesen ja eher Hightech-Varianten?
Also die smarten Betten kommen. Man muss nur aufpassen, dass die auch da wieder nicht den Ursprungsgedanken von ich will einfach nur schlafen, nicht auch eliminieren. Also Bettsysteme, die das Rückenteil anheben, wenn jemand schnarcht, macht bestimmt Sinn. Es geht so weit, dass manche sogar merken, ob jemand Aussetzer hat und machen schon Termin im Schlaflabor. Ob es so weit gehen muss, weiß ich nicht. Und auch Thermoregulation und auch Rhythmus wird kommen. Da gibt es verschiedene Systeme, die das schon machen. Wir haben auch einen Partner, der eine Matte hat und damit praktisch arbeitet. Also es wird der Schlaf auch technischer werden. Man muss eben aber auch da die Grenze finden. Und das machen wir gerade auch als Schlafcoach. Wenn Leute dann schon sagen, ich habe schon alles probiert, aber ich kann gar nicht einschlafen, dann sage ich, lass doch mal erstmal alles weg, fühl dich doch erstmal wieder und fang mal mit den Kleinigkeiten an. Und da sind eben Rhythmus finden, Licht als Impulsgeber, feste Ernährungszeiten, Sport in den Alltag und Tag integrieren, Routinen vielleicht anpassen nach dem Chronotyp und das Bett anschauen, sind so 6 Faktoren, die man dann einfach alle als erstes mal anschaut und dann praktisch optimiert, damit man da so ein bisschen dabei ist. Und Bettausstattung, ja, ist ein großes Mysterium, aber es ist relativ einfach. Ich muss gucken, bin ich Rückenschläfer, Seitenschläfer? Seitenschläfer müssen einfach mehr Platz für die Schulterregion haben. Rückenschläfer können stabiler und dominanter gestützt sein. Dann habe ich einen bestimmten Körperbau, habe ich bestimmte Vorgaben, dann achte ich eben auch mehr auf den Lattenrost. Und gerade wenn ich mit der Lendenwirbelsäule zu tun habe, muss ich aufpassen, dass ich nicht in der Seitenlage mein oberes Bein nach vorne schlage, weil das verdreht die Lendenwirbelsäule und macht dann einfach noch mehr Spannung bei L4, L5. Also je nachdem, wo meine Baustelle ist, gucke ich bei dem Bett auch etwas genauer hin. Aber es lohnt sich schon auch in das Bett zu investieren. Gerade wenn ich weiß, man schläft 3066 Stunden im Jahr, also das berühmte Drittel, dann kann ich natürlich sagen, sollte ich auch mal, man sagt ungefähr 3 Monatsgehälter, darf das Bett schon kosten. Eine Küche sagt man immer so 8 Monatsgehälter, weil das eine andere Mittelnutzung hat, aber ein Bett ist ja auch 10 bis 12 Jahre. Und wenn ich dann sage, nee, ich gebe noch weniger aus wie für eine Tasse Kaffee, dann verstehe ich das manchmal nicht. Ja, da gibt es eben andere Sachen, die 200-300 Euro kosten und sind Wendematratzen. Und jeder weiß, dass dann das Harte oben genutzt wird und dann habe ich oben Schwarzbrot und unten Wackelpudding. Das kann physikalisch nachher sich nur durchlegen. Ich kann das Ding nicht drehen. Und nein, also ein Bett besteht immer aus 4 Elementen. Kissen, Zudecke, Matratze, Unterfederung und muss miteinander abgestimmt werden und am besten einfach von einem Fachgeschäft vor Ort, weil die könnten dann, wenn es nicht klappt, auch noch was tauschen. Mhm. Wenn ich mich auf Online-Kanäle verlasse, es gibt auch da bestimmt Möglichkeiten, aber dann muss ich genauer wissen, was ich möchte und ich brauche auch jemanden, der mich trotzdem betreut und auch kontrolliert beim Liegen. Das wird dann einfach immer sehr schwierig. Und deswegen ist dann oft der Fachhandel die bessere Wahl. Aber ein Tipp, nicht immer ist das teuerste Bett das beste. Es muss zu mir passend sein. Und deswegen muss ich mir vorher Gedanken machen, was möchte ich überhaupt. Und der ultimative Hack ist, Probe liegen bitte nicht nach 17.30 Uhr oder nicht nach 18 Uhr. Weil wenn ich zu spät losgehe und ich war den ganzen Tag auf den Beinen, dann finde ich jedes Bett super. Das heißt, die Fehlkaufquote, das Falsche zu kaufen, ist sehr groß. Also gehen Sie zu 2 unterschiedlichen Zeiten zum Probelegen, immer praktisch ein bisschen zu zweit gehen, damit man sich gegenseitig kontrollieren kann. Und dann immer den Verkäufer fragen, entweder online oder auch live, was passiert, wenn ich damit jetzt nicht zurechtkomme? Wie helfen Sie mir? Was könnten wir dann tun? Und wenn man dann da gut drauf ist und jemand gibt einem eine Lösung, dann ist man in guten Händen sozusagen. Das ist so mein ultimativer Tipp. Oder man geht auf die Schlafkampagne, schlafkampagne.de, also unsere Seite, und nimmt einen Matratzenkonfigurator und hat dann schon mal einen Ausdruck, herstellerneutral, ohne irgendeine Produktnennung, und weiß, worauf man beim Bettenkauf achten muss.
Ja, ein wichtiger Hinweis, ne? Also wirklich in gutes Bett zu investieren, das ist wirklich für die langfristige Entwicklung der Gesundheit und der Lebensqualität nicht zu unterschätzen, total wichtig an dieser Stelle. Und ja, du sagtest, es wird immer technischer, also die Matratzen, die Betten können immer mehr. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal 10, 20, 30 Jahre weiter spielen, siehst du eine Zukunft, in der der Schlaf ganz oder sehr wesentlich reduziert werden kann, oder wird das immer etwas sein, was die Menschen begleiten wird?
Ja, also es gab sogar schon Untersuchungen, wo man über Gehirnelemente versucht, den Schlaf praktisch zu verkürzen sozusagen. Dass man dann sagt, das schaffen wir in kürzerer Zeit, um noch leistungsfähiger zu sein, um noch mehr arbeiten zu können. Das finde ich eigentlich jetzt schade, sondern ich würde einen gegenteiligen Trend eher gerne wieder sehen, dass wir uns die Zeit nehmen für die Prozesse, die wir brauchen, die dann aber praktisch jetzt nicht noch behindern. Also mehr das Gefühl für den eigenen Körper wieder in den Mittelpunkt stellen. Aber ja, es gibt teilweise die Leute, die einfach immer die schnelle Pille wollen und sagen, hilf mir, aber mach mich nicht nass. Also so nach dem Motto, ich kann nicht selber was machen. Und es gibt die anderen, die den Prozess verstehen wollen und den für sich nutzen wollen. Und die einen machen das mehr an der Oberfläche und die anderen gehen relativ weit in die Tiefe. Aber bei dem Bett selber, es gibt eben Betten, die sowohl sich anpassen an die Schlafsituation oder an die Temperaturkurve oder eben anpassen an Lichtumgebung. Und da wir jetzt smarte Home, also Internet der Dinge haben, werden auch Prozesse miteinander verknüpft werden. Also es gibt sicherlich irgendwann mal, so wie es auch autonomes Fahren gibt es bestimmt nachher mal irgendwelche Bettsysteme, die alle meine Parameter übernehmen und mir dann praktisch irgendwann zuschicken und dann sagen, ey, gestern hast du aber ein bisschen schwer gegessen, hier ist der Ernährungsplan für heute, mach mal ein bisschen anders, gestern war die Sleep Score nicht so gut. Also wir dürften auch für die Samsung Galaxy Runners den Berlin-Marathon mit begleiten, und da gab es auch ganz viele Prozesse, was man heute schon mit dem Handy und mit der Uhr alles machen kann und was man schon sieht. Aber das Wichtigste ist eben, Ergebnisverwertung und sich nicht zu sehr verrückt machen, sondern einfach auch das geschehen lassen und wissen, dass wir schlafen dürfen und dass das also auch unsere Erholphase ist. Mhm. Und dass das Schlimmste, was wir machen können, eben der Schlaferwartungsdruck ist. Wenn ich mich reinsteigere, schlafen ist wie eine Taube, greife ich danach, fliegt sie weg. Bleibe ich aber ruhig und sage, ja, kommt halt, mache ich halt später, alles gut, dann klappt das auch gut.
Also noch mit der Appellanz.
Nee, mach ruhig. Also wir hatten nur noch eine Sache nicht gemacht, um den Kreis nachher zu schließen. Wir hatten ja einschlafen, wir hatten wach werden 2:30 Uhr, aber wir hatten noch nicht aufstehen. Das müssen wir nachher noch als Schlussthema noch machen, nur dass wir dran denken.
Ich schreibe es mal auf, das Aufstehen, jawohl. Ich würde auch gerne den Bogen so ein bisschen spannen. Und du hattest auch den Powernap als mögliches Instrument angesprochen. Es gibt ja so Menschen, die angeblich nur 4 Stunden schlafen. Kannst du ja auch nochmal kurz darauf eingehen, was du von sowas hältst, ob es das überhaupt gibt. Polyphasischer Schlaf ist spannend. Was ist, wenn wir das Gefühl haben, okay, über die Woche haben wir wirklich ein bisschen Schlaf verpasst? Kann man den überhaupt nachholen?
Ja, nicht wirklich. Allerdings gibt es Untersuchungen, die zeigen doch ein bisschen. Also es kommt für das Herz-Kreislauf-System ist es schon gut, das ein bisschen nachzuholen, weil wir dann ein bisschen anders den Bluthochdruck wieder abbauen. Aber generell wäre das so ähnlich, als würde ich jetzt, sagen wir mal, Wasser trinken. Die ganze Woche trinke ich aber nichts, bis Freitag. Und am Wochenende saufe ich 50 Liter. Also ich glaube, jedem ist klar, dass das nicht das Gleiche ist, wie jeden Tag zu trinken. Und so ist es mit dem Schlaf auch. Also wenn ich regelmäßig und ausreichend schlafe, auch die ganze Woche, muss ich praktisch jetzt nicht am Wochenende 50 Liter saufen. Also das funktioniert nicht, ist also ein anderer Prozess. Das wissen auch alle Schichtarbeiter, die merken das im Körper, Körper, Geist und Seele, dass wenn ich eben nicht ausreichend Schlaf bekomme, dass sich das dann irgendwann bemerkbar macht. Also das würde ich nicht so sehen. Aber es gibt eben diesen polyphasischen Schlaf, also in Häppchen. Mhm. Und es gibt ja Edison oder auch verschiedene Forscher, die Da Vinci, die alle auch so Häppchenschlaf gemacht haben in unterschiedlichen Längen. Und das geht eine gewisse Zeit gut oder man braucht diesen besonderen Gendefekt, dass das auch funktioniert. Das kann gar nicht jeder. Wenn das jemand probiert und er ist nicht dafür gebaut sozusagen, dann wird er das relativ schnell merken. Also eine kurze Zeit, um, ich sag mal, mehr Arbeitszeit zu haben oder mehr Lernzeit zu haben, kann ich natürlich immer 2 Stunden wach sein, 20 Minuten schlafen, 2 Stunden wach sein, 20 Minuten schlafen. Das ist ein Modell oder das 4-Stunden-Modell. Da geht was, das hat eine Auswirkung, aber ich bin jetzt kein Fan davon. Also für mich wäre das eine Katastrophe. Aber es gibt so Leute und jeder, der wissen will, was überhaupt sein persönlicher Schlafbedarf ist für Geist und Körper, der kann das ja auch ausrechnen. Man braucht nur mal sowas wie Urlaub oder Ferien. Tobias, ich weiß nicht, ob du das kennst, Ferien oder Urlaub, aber wenn
nicht,
man das
nicht
mal
so
hat,
oft, wie ich gerne würde, aber ich kenne es ja.
Also wenn man das hätte, würde man dann praktisch aufschreiben, wann bin ich zu Bett gegangen, zum Beispiel 22.38 Uhr, ohne Party jetzt natürlich und ohne irgendwie Alkohol. Wann stehe ich auf? 7.16 Uhr, keine Ahnung. Und dann schreibe ich mir die Zeiten auf, nimm die und die ersten 3 Tage streiche ich weg. Und das, was dann übrig bleibt, davon nehme ich den Durchschnitt. Und bei mir ist es wirklich 7 Stunden 48 Minuten. Also für meine geistige und körperliche Erholung brauche ich so ungefähr 7,5 Stunden. Und deswegen bleibe ich auch im Rhythmus von diesen 7,5 als Block. Wenn jemand da rauskriegt, er hat nur 6 oder er hat nur 5,5, dann sind das eben diese Napoleon-Schläfer, die einfach auch dann weniger Schlaf brauchen und sich trotzdem fit fühlen. Und wenn die dann sogar länger schlafen, werden die sogar eher mürrischer und werden sogar unkonzentrierter. Und dann gibt es natürlich noch so Einstein-Typen, 9 Stunden, 10 Stunden und länger. Es gibt wirklich ein paar, die brauchen sehr, sehr lange. Und wenn die längere Zeit zu wenig schlafen, dann merkt man denen das auch an. Oft wird gereizter. Aber Durchschnittswert 7,5 Stunden passt für viele. Aber es gibt welche, die brauchen weniger, welche brauchen mehr. Deswegen wirklich mal checken im Urlaub oder in den Ferien, was ist eigentlich mein geistiger und körperlicher Schlafbedarf?
Ja, also es ist hoch individuell, wie du sagst, ne? Also die meisten wahrscheinlich irgendwo zwischen 7 und 9 Stunden, aber ja. Eben da ein bisschen beobachten und schauen. Also ich merke, dass mir es sehr, sehr gut tut, wenn ich es schaffe, also vielleicht 1-2 Mal die Woche schaffe ich das, dass ich mittags einen kurzen Break mir nehme. Ich trinke da meistens einen Espresso und mache dann so 20, 30 Minuten, lege ich mich hin und höre eine Meditation, ne, mache einen Bodyscan oder Yoga Nidra Praxis und habe dann das Gefühl, dass wenn ich dann so wieder komme in den Tag, dass der dann auch wirklich so durchflowt und ich nochmal so einen extra Energieboost habe. Wie siehst du das ganze Thema Powernap?
Ja, ist super. Also Powernap ist wirklich ganz toll und die größten Untersuchungen sind an der Universität Harvard. Die haben da einige Untersuchungen zu gemacht. Und das, was du beschrieben hast, ist der Nepochino. Also der wird dann nicht nur mit dem Espresso gemacht, sondern mit dem Cappuccino oder mit was auch immer. Also vorher Koffein zuführen und dann sich hinlegen oder den Nachtwächtertrick mit dem Schlüsselbund machen, damit man dann wieder rauskommt. Und zeitversetzt wird der Koffein nach 22, 24 Minuten eben freigesetzt und macht uns dann wieder wacher und dann eine kleine Bewegung dabei. Und ja, dann bin ich wirklich wieder im Leistungshoch. Und das, was man einsetzt als Powernap, also möglichst natürlich nicht länger als 20 Minuten, maximal 30, das hat die dreifache Zeit an Zeitgewinn. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiterarbeiten würde und ich bin müde, dann kriege ich meine Sachen gar nicht hin. Wenn ich mich kurz hinlege, dann bin ich nachher vielleicht 20 Minuten an der Sache dran, die ich vorher mit 1,5 Stunden nicht hingekriegt habe. Und deswegen der Powernap gezielt einsetzen bei Sportlern, dann natürlich entweder vor der zweiten Trainingseinheit oder nach der zweiten Trainingseinheit. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Sportart ist. Aber vom Ansatz Powernap wirklich bewusst einsetzen, wenn man schon mal im Leistungsminus ist. Das macht unheimlich Sinn und das passt wunderbar. Und vor allen Dingen gerade beim Autofahren, falls jemand jetzt zuhört, der öfter mit dem Auto unterwegs ist, Vorsicht, Vorsicht, die letzten 13 bis 16 Kilometer, die sind praktisch die Zahlen, wo praktisch Leute dann auch Verkehrsunfälle haben mit tödlicher Folge, weil alle denken, das klappt noch, das klappt noch. Also lieber dann mal rechts ranfallen und ein kleines Powernap machen und dann weiter nach Hause fahren, um sicher anzukommen und auch andere nicht zu gefährden.
Ja, Super wichtiger Tipp, das finde ich auch. Also wenn man merkt, okay, es geht gerade nicht mehr, nicht durchziehen, wirklich rechts ranfahren, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe dann auch wirklich so 20 Minuten war ich komplett weg, ne? Also wie ausgeknipst und konnte dann aber wirklich safe nach Hause fahren. Das ist auf jeden Fall ein wunderbarer Tipp. Bevor wir auf diesen Morgens- und Aufwachaspekt kommen, du hast gesagt, du arbeitest teilweise mit Schichtarbeit und da, ja, diese Gruppe einen wirklich einen riesen Respekt von mir einfach haben oder ich habe einen Respekt vor ihnen, weil ich kann das tatsächlich überhaupt nicht. Was sind die besten Tipps oder zwei, drei Sachen, die Schichtarbeiter wirklich in ihrem Schlafmanagement beherzigen sollten?
Als erstes ist das den Schlaf wirklich ernst nehmen, weil die sind alle in so einem Art magischen Dreieck gefangen. Wir haben einmal die Familie, die Freunde, wir haben praktisch den Arbeitgeber und die ganzen wichtigen Dinge, die dort erledigt werden müssen, auch manchmal hochkomplexe Sachen oder gefährliche Situationen und dann eben mich selber. Und die Schichtarbeiter vergessen sich selber meistens und bei dem eigenen sich selbst vergessen wird der Schlaf komplett abgeschlagen. Und so nach dem Motto, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, 4 Stunden reichen doch, geht schon, ging immer so, ich brauche aber Energie und den Peter will ich auch noch treffen und hier ist noch das. Also sich selber wieder mehr ernst nehmen und da eben auch dem Schlaf einen gewissen Fokus einräumen, das ist Punkt 1. Und da muss der Arbeitgeber auch ein bisschen helfen, um das Bewusstsein zu schärfen und die Rahmenbedingungen auch zu schaffen. Punkt 2 wäre eben zu verstehen, dass eben Licht als Taktgeber, Lärm eben als Negativfaktor, Ernährungszeiten und Ernährungsanker eins der wichtigsten Punkte sind, die man praktisch takten kann und dass man dann eben auch gerade, wenn ich nach Hause komme, nach der Nachtschicht vielleicht mit einer Bloggerbrille nach Hause fahren kann und dass, wenn ich zu Hause bin, ich eben auch alles abgedunkelt haben muss und schon vorher praktisch dem Nachbar Bescheid gesagt habe, bitte gib mir kein Paket und bitte klingel nicht bei mir und der Zettel hängt da schon und der Schichtplan ist schon klar und die Frau weiß schon Bescheid und die Kinder wissen schon Bescheid. Das ist total wichtig. Also die Kommunikation mit der Schicht und für die Schicht, damit ich dann schlafen kann, wenn andere eben wach sind. Und der aller wichtigste Punkt ist vielleicht nach der Frühschicht nicht hinlegen. Also die meisten machen halt den Fehler, die kommen nach der Frühschicht, sind so kaputt, legen sich hin und dann können sie aber abends halt nicht mehr schlafen und dann haben sie so die innere Uhr noch ein bisschen weiter verschoben und deswegen nach der Frühschicht aufbleiben, ans Tageslicht gehen, draußen spazieren gehen und dann praktisch lieber früher zu Bett gehen und wieder alles regulieren und alle Ernährungszeiten und alle Ankerzeiten eine Stunde vorverlagern, auch nach dem frühen Thema. Aber alle Schichtwechsel müssen gedacht werden in der Freizeit. Das heißt, hier ist eine hohe Verantwortung in der Nicht-Arbeitszeit. Und das wird oft vergessen. Ich muss also alles, was praktisch für Schicht funktionieren soll, also für die nächste Schicht, muss ich schon vorher denken. Also wenn ich eine Eule bin, also ein Abendmensch, dann fällt mir die Nachtschicht und die Spätschicht nicht schwer. Dann muss ich dafür vielleicht nicht so viel machen. Aber gerade alles, was die Frühschicht betrifft, muss ich doppelt so ernst nehmen und muss ich auch schon früher anfangen, das umzustellen, weil es ja überhaupt gar nicht zu mir passt und meinem Grundrhythmus nicht entspricht. Also bei Schichtarbeit muss der chronobiologische Test gemacht werden und dann muss ich gucken, was sind meine wichtigsten Hebel und wo habe ich die größten Schwierigkeiten für die Umstellung und diese Sachen muss ich am ernstesten nehmen.
Ja, auf jeden Fall, ja, genau, umsetzen und sich damit auseinandersetzen. Und
wenn es ein bisschen interessiert, wir haben ein Portal dazu gegründet, das heißt schlafschicht.de. Also es gibt Frühschicht, es gibt Spätschicht, es gibt Nachtschicht. Warum gibt es keine Schlafschicht? Deswegen haben wir uns das so gedacht und die dann erfunden. Und auf dem Portal gibt es eben von dem Kochrezept bis zum richtigen Einschlafzeitpunkt, bis zu verschiedenen anderen Dingen eben Tools, gerade auch um 1.30 Uhr was Warmes essen, um 4 Uhr dann praktisch nichts mehr essen. Also es gibt so viele Sachen, was man machen kann und da kann man sich das ein bisschen anschauen und viele Firmen nehmen dann das Portal für ihre Mitarbeiter, um die einfach zu unterstützen.
Ja, klasse Tipp. Einfach mal reinschauen, genau. Und lass uns gerne den Bogen jetzt rund machen, dieses Thema Aufwachen und die frühen Stunden wolltest du nochmal aufnehmen.
Ja, weil wir es ja gesagt haben mit den drei Sachen, die mir so am meisten vorkommen. Und das ist eben das Einschlafen, das ist das Wachwerden und es ist das Aufstehen. Also viele kennen das am Morgen, sie gucken in den Spiegel und denken sich, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Also man ist so mies drauf. Ja, Tobias lacht so, also er kennt vielleicht auch jemanden. Also dann hat man manchmal so das Gefühl, jetzt schon, und dann drückst du halt 10-mal die Schlummertaste. Und das liegt daran, weil man dann mitten im Tiefschlaf wach wird. Und wenn ich im Tiefschlaf wach werde, dort ist ja einfach, ja, da funktioniert das ja eigentlich gar nicht. Und das ist, wenn man Kinder hat und man weiß, die sind kleiner, also so 2, 3, 4 Jahre, dann kannst du die ja auf dem Arm tragen oder an die Füße hochtragen. Der Kopf baumelt unten, die werden nicht wach, weil die sind mitten im Tiefschlaf. Und um diese Uhrzeit wollen erwachsene Menschen morgens aufstehen. Und das klappt halt nicht. Also versucht eben gezielter vor oder nach der Traumphase oder in der REM-Phase wach zu werden. Da gibt es natürlich Schlafphasenwecker oder Tageslichtlampen, die das machen, aber man kann das auch selber ausrechnen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur einfaches Beispiel, um 6 Uhr morgens aufstehen möchte, das gleiche gilt dann wieder auch für 7.30 Uhr, also 7.30 Uhr oder 6 Uhr, weil gleiches Rechenbeispiel, dann kann ich zurückrechnen, ein Vielfaches auch wieder grob von 90, weil das sind ja unsere Wellen ungefähr, und dann weiß ich, wann ich ungefähr zu Bett gehen müsste, damit das klappt. Also mit anderen Worten, wer um 6 Uhr aufstehen muss oder möchte, der sollte um 0 Uhr zu Bett gehen, um 22.30 Uhr oder um 21 Uhr, aber nicht dazwischen. Wenn ich dazwischen zu Bett gehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich morgens ein Zombie bin oder 10-mal die Schlummertaste drücke, viel größer, als wenn ich praktisch in dieser Range bleibe. Das ist aber nur eine Annäherungsmethode. Man muss das ein bisschen optimieren, 15 Minuten hin und her schieben und gucken, bis es passt. Und dann auf einmal hat man seinen individuellen Weg gefunden. Und das Lustigste war, ich hatte letztens in Nürnberg einen Vortrag, war eine tolle Halle, aber da kam dann eine ältere Dame nachher zu mir, mir so auf die Schulter, das war total toll, sagt sie, junger Mann, ich war ja junger Mann, finde ich schon toll, aber junger Mann mit 53 ist natürlich super. Junger Mann, Sie haben vollkommen recht, 22.36 Uhr, super. Also sie hatte für sich eben eine Zeit herausgefunden, wo es bei ihr geklappt hat und wo es mit morgens besser klappt und mit dem Einschlafen besser klappt. Versucht einfach, euren Rhythmus ein bisschen ernster zu nehmen und zu optimieren. Das ist so mein Tipp für das Aufstehen und für das Einschlafen. Und wenn ihr zum Beispiel fürs Aufstehen 22.30 Uhr super ist, aber das Einschlafen um 22 Uhr gut ist, ja, dann muss man halt überlegen, wo habe ich meinen größten Schmerz, beim Einschlafen oder beim Aufwachen? Und wenn ich beides habe, ja, dann nehme ich das, was mich am meisten nervt, zum Beispiel das Einschlafen, und versuche dann die Weckerzeit anzupassen und versuche eben beides zu regulieren. Aber man fängt immer mit dem an, was am meisten Schwierigkeiten macht.
Ja, vielen Dank. Also unglaublich viele Tipps. Ich habe mir auch noch ganz viele Notizen schon gemacht und ich glaube, ich habe mich schon viel mit Schlaf beschäftigt, aber da war jetzt echt viel Wissenswertes bei. Von daher ganz, ganz vielen Dank für dieses ganze Know-how. Ja, ich höre mich auch wie an, wie dieser römische Senator, der immer sagt, Karthago muss zerstört werden. Aber Schlaf, Bewegung und Ernährung, ne? Wenn man diese drei Sachen wirklich so sich damit beschäftigt und die ein bisschen optimiert, dann gewinnt das Leben an Energie, an Lebensfreude und an Qualität. Und genau, du hast heute die Schlafsäule quasi uns ganz toll zusammengefasst. Von daher vielen Dank. Wenn die Leute neugierig geworden sind, du hast ganz viel Know-how, du hast ein bisschen was angesprochen, wo können die Leute dich im Internet finden und das Wissen noch vertiefen?
Ja, also unsere Hauptseite ist markuskamps.de. Da sind praktisch alle Sachen, wo man uns als Speaker praktisch sehen kann und wo wir auch das private Coaching machen. Dann haben wir ein Portal, das ist praktisch zur allgemeinen Information. Das ist das schlafkampagne.de und für Schichtarbeiter, wie gesagt, schlafschicht.de. Aber einfach nur bei Google einfach Markus Kamps eingeben, dann findet man schon einiges über uns. Und in den Shownotes werden wir ja ein bisschen was verlinken. Und dann kann man da praktisch nochmal nachschauen. Also meine Empfehlung, achtet so ein bisschen auf euren, ich sag mal, Wachstumshormon, versucht das Tiefschlafphasenmodell zu optimieren, guckt, wie ihr praktisch in den Schlaf reinkommt, nutzt dazu den Einschlafzeitpunkt, versucht so ein bisschen das Thema Skills und REM-Schlaf zu nutzen mit der Verankerung im Langzeitgedächtnis für das Biohacking-Prinzip Konsolidierung, versucht das Thema HRV vielleicht zu nutzen mit Kälte und Dunkelheit, um da noch mehr den nächsten Tag und die Belastbarkeit zu optimieren. Und das kann ich eben über Kälte und über Manipulation erreichen, und versucht Lichtmanagement, weil eben durch Sunlight, also durch morgens eben Licht und abends eben Blaulicht reduzieren, beides zusammen, das ist praktisch so der große Impulsgeber, der den Hormonrhythmus so ein bisschen unterstützt.
Aus eigener Erfahrung funktioniert alles super. Einfach mal ausprobieren. Ja, Markus, vielen Dank. Ich wünsche dir einen super Tag und dann eben auch eine super nächste Nacht. Und hab Dank, dass du hier warst und uns so viel Spannendes erzählt hast. Danke.
Sehr guten Schlaf. Danke.
Mach's gut. Tschüss.
Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.